Trotz allem, das politische Journal.
Heute hört ihr als erstes einen Mitschnitt von einer Kundgebung am Ballhausplatz. Fridays for Future und befreundete Organisationen demonstrierten gemeinsam mit Gummistiefeln, die sie dort aufgestellt haben, am Wiener Ballhausplatz zum Thema Klimaschutz und Hochwasser. Im zweiten Teil der Sendung gibt es eine Pressekonferenz, wo verschiedene Organisationen ein Hitzeschutzpaket für armutsbetroffene Menschen fordern.
Ja, guten Morgen allerseits. Vielen Dank fürs Kommen. Mein Name ist Clara König und ich bin von Fridays for Future. Ich werde ein bisschen einleiten und anmoderieren. Wir haben uns hier heute versammelt, weil wir Extremwetterereignisse erlebt haben am Wochenende, die wir noch nie teilweise erlebt haben, und die werden häufiger und extremer durch die Klimakrise. Das sollte keine Neuigkeit sein. Anscheinend ist es für viele Politikerinnen noch nicht common knowledge, und weshalb sie noch keine Reaktion darauf vorbereitet haben. Deswegen sind wir heute hier. Ganz zu Beginn wird es ein Statement von der Professorin Sigrid Stagel geben, die Klimaökonomin an der Wirtschaftsuniversität Wien ist. Und danach wird es ein Statement von Laila Kriechbaum geben, die Pressesprecherin von Fridays for Future ist. Im Nachhinein wird es die Möglichkeit geben, falls das jemand möchte, auch noch für Interview und Fragen. Genau, vielen Dank fürs Kommen und ich gebe weiter an Sigrid Stagel.
Extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen, Überschwemmungen, Dürren und Stürme sind nicht mehr nur Warnsignale eines sich wandelnden Klimas, sie sind bittere Realität. Und die wirtschaftlichen und sozialen Folgen dieser Katastrophen sind gravierend. Im Jahr 2023 erreichten die wirtschaftlichen Kosten extremer Wetterereignisse weltweit ein beispielloses Niveau, was auf eine Reihe verheerender Naturkatastrophen zurückzuführen ist. Die finanziellen Auswirkungen dieser Ereignisse wurden weltweit auf über 450 Milliarden US-Dollar geschätzt. Diese Zahl umfasst die Kosten für Schäden durch rekordverdächtige Hitzewellen, katastrophale Überschwemmungen, zerstörerische Waldbrände und starke Wirbelstürme, von denen fast alle Kontinente betroffen waren. So war beispielsweise die Waldbrandsaison in Kanada die schlimmste, die jemals verzeichnet wurde. Wobei die Schäden die der Vorjahre bei weitem übertrafen, während extreme Überschwemmungen in Ländern wie Libyen, Pakistan und Griechenland weltweite weitreichende Verwüstungen anrichteten. Diese Ereignisse, die durch Klimawandel und das El Niño-Phänomen noch verschärft wurden, verursachten nicht nur schwere wirtschaftliche Verluste, sondern führten auch zur Vertreibung von Millionen von Menschen und zu erheblichem menschlichem Leid. Hitzebedingte Produktivitätsverluste sind führen zu erheblichen Kosten für die Volkswirtschaft. Eine Studie der Internationalen Arbeitsorganisation ILO schätzt, dass bis zum Jahr 2030 weltweit 2,2% der gesamten Arbeitsstunden aufgrund von Hitze verloren gehen könnten, was zu einem globalen Produktivitätsverlust von über 2 Billionen US-Dollar führt. Heuer erlebte Österreich bereits eine Reihe von schweren Extremwetterereignissen, die erhebliche Schäden verursachten und das öffentliche Leben stark beeinträchtigten. Starkregenfälle und Überschwemmungen, zuletzt in Wien, und weggerissene Straßen am Arlberg. Zusätzlich wurden Teile Österreichs auch von ungewöhnlich starken Hitzewellen heimgesucht, die sowohl die Gesundheit der Bevölkerung als auch die Arbeitsproduktivität beeinträchtigten. Diese Ereignisse unterstreichen die wachsende Dringlichkeit, Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Emissionen rasch zu reduzieren und sich gleichzeitig auf die zunehmende Intensität und Häufigkeit von Extremwetterereignissen vorzubereiten und entsprechende Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen. Je mehr Anpassung nötig ist, desto teurer wird es. Doch es geht nicht nur ums Geld. Die wirtschaftlichen Folgen der Klimakrise sind untrennbar mit sozialer Ungleichheit verbunden. Wenn Ernten ausfallen und Lebensmittelpreise steigen, wenn Häuser und Existenzen durch Stürme zerstört werden, dann trifft das die Armen und die Marginalisierten, die ohnehin Verwundbaren. Es geht um Gerechtigkeit. Es geht um die Frage, ob wir eine Gesellschaft sind, die die Kosten der Krise gerecht verteilt, oder ob wir die Lasten denen aufbürden, die sich am wenigsten wehren können. Extreme Ereignisse sind tragisch für die Betroffenen und teuer für unsere Gesellschaft. Sie sollten jene, die noch zögerten, zu ambitionierten Klimaschützern werden lassen. Wir brauchen Climate Leadership statt Zaudern und Verwirren. Wir brauchen NEKP, Renaturierungsgesetz und Klimaschutzgesetz, statt Weltmarktführer beim Verbrennungsmotor und Autoland Österreich. Deshalb sind wir heute hier, um die Wahrscheinlichkeit von extremen Wetterereignissen und ihre wirtschaftlichen und sozialen Folgen zu reduzieren. Fordern wir rationale, das ist ambitionierte Klimapolitik. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Sigrid Stagel. Wir schauen mal hier kurz noch rum und ich möchte noch ein paar Worte sagen zu den Gummistiefeln. Warum liegen die hier? Wir haben in den letzten Tagen gesehen, dass Einsatzkräfte Unglaubliches geleistet haben. Und sie haben angepackt und sie haben freiwillig bis tief in die Nacht gearbeitet mit Gummistiefeln. Sie haben angepackt und gleichzeitig sehen wir, dass PolitikerInnen zur Klimakrise schweigen, während solche Extremwetter passieren. Wir brauchen aber Politiker und PolitikerInnen, die anpacken. Und genau dafür stehen wir hier und dafür stehen auch die Gummistiefel. Hätten in den letzten Tagen Hunderte Freiwillige und Einsatzkräfte der Feuerwehr bis tief in die Nacht nicht gearbeitet und ihre Zeit und Kraft in den Dienst der Gesellschaft gestellt, dann würden viele Menschen noch heute in den Trümmern ihres Zuhauses stehen, würden viele Straßen noch unbegehbar sein, wären Keller noch voller Wasser. Wenn uns die letzten Tage eines gezeigt haben, dann, dass die Klimakrise und ihre Folgen jede und jeden von uns treffen können. Daher gilt der große und aufrichtige Dank und die Anerkennung den unzähligen Einsatzkräften, die letzten Tage gearbeitet haben. Dankesworte kamen dabei auch von der Politik. Doch bei solchen Worten gilt es, den Kontext zu betrachten. Ein ehrliches Danke würde auch bedeuten, Maßnahmen umsetzen und Vorkehrungen treffen, um solche Katastrophen nicht noch häufiger zu machen. Ein ehrliches Danke würde bedeuten, Flächen zu entsiegeln und Böden wieder aufnehmbar für Wasser zu machen, um die Renaturierung von Flüssen zu investieren, um Hochwassern entgegenzusetzen. Ein ehrliches Danke würde bedeuten, die Klimakrise und ihre Folgen ernst zu nehmen und entsprechend zu handeln. Vom Hitzehoch zum Unterwasserszenario. Es schwemmte am Wochenende Autos die Straße runter, Teile Wiens sind nur im Schlauchboot erreichbar. Eine Frau musste von Wassermengen runtergedrückt unter dem Bus gerettet werden. Tags darauf wieder brütende Hitze. Das ist die Klimakrise. Sie ist lebensbedrohlich und sie ist kein Naturgesetz, sondern menschengemacht. Wir sind ihr nicht hilflos ausgeliefert, wir könnten etwas tun. Doch die Antwort der politischen Verantwortlichen in den letzten Tagen blieb ohrenbetäubend still. Die zentrale Frage nach der Vermeidung zukünftiger Katastrophen steht im Raum, doch Spitzenkandidatinnen und ihre sich entwickelnden Programme geben Leere. Sie bieten keine Antworten auf die Lösung der Klimakrise. Nur weil Parteien sie totschweigen, heißt es nicht, dass sie nicht da ist. Nicht erst heute, vor 2 Monaten, warnten Hilfskräfte der Caritas und der Feuerwehr gemeinsam vor der Mehrbelastung der Einsatzkräfte durch Extremwetter wie in den vergangenen Tagen. 2 Monate später stehen wir hier und die Politik schweigt. Klimaschutz im Wahlkampf wird gerade als Nischenthema abgeschoben. Dabei wissen wir und spüren wir jetzt und heute, dass es Thema jeder einzelnen Partei sein müsste, weil die Klimakrise und ihre Folgen jede einzelne Person in Österreich treffen kann. Diese Fehleinschätzung wird uns glasklar präsentiert, wenn wir uns die letzten Tage und Wochen die ORF-Sommergespräche anschauen, in denen nur einmal von 3 das Klima zur Sprache kommt. Wenn die Klimakrise nicht diskutiert wird, dann kann sie nicht gelöst werden. Und jeder der SpitzenkandidatInnen steht in der Verantwortung. Ob den Dachdecker auf dem Bau durch die Hitze oder die Familie in Hollerbrunn, der das Haus ausgeschwemmt wird, das unterste Geschoss. Und auch für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die Autos, von denen Nehammer gerne spricht, als Österreich, als Autoland, auch die werden die Straße runtergespült. Nichts davon ist sicher, ist Stabilität in einer Zeit, in der Extremwetter zunehmen. Ich hoffe, dass das mit den die entscheidenden Fragen stellen sich in den nächsten Wochen bessert. Wir haben noch 2 Chancen in den Sommergesprächen und viele darauf folgende Diskussionen, wo PolitikerInnen gefragt werden müssen, was sind ihre Pläne in dieser Krise? Dort im Kanzleramt sitzt Nehammer und ich frage mich, hat er in den letzten Tagen einmal aus dem Fenster geschaut und gesehen, was passiert, wie extreme Wetter, wie wir sie in Wien noch nie gesehen haben, die Straße runterspülen und dann spricht er von Stabilität für Österreich. Und wir sehen, diese Stabilität ist nur gewährleistbar, wenn wir uns darum kümmern, dass sich auch das Klima wieder stabilisiert. Wo ist der Kanzler, der stabil Klimaschutz umsetzt? Wir brauchen keinen Kanzler, der von Stabilität spricht. Nein, wir brauchen einen, der Stabilität schafft. Vielleicht müssen wir mit dem Blick auf die Wahl in 6 Wochen als Gesellschaft mal definieren, was eine gute Kanzlerschaft eigentlich ausmacht. Gute Leadership Skills in Zeiten der Klimakrise. Wie sehen die eigentlich aus? Wenn Menschen die Lebensgrundlage weggeschwemmt wird, was braucht es da? Das würde ausmachen. Erstens, die Ernsthaftigkeit und das Ausmaß der Klimakrise anerkennen und sie beim Namen nennen können. Zweitens, die Unsicherheit benennen können. Natürlich bin ich unsicher, wenn ich die Nachrichten anschaue und solche Wetter sehe, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, wenn ich große Fragen mir stelle. Aber genau diese Unsicherheit, wenn darüber gesprochen wird, dass wir Österreich umbauen müssen, dass wir
eine Transformation brauchen. Natürlich bin ich da unsicher, aber diese Unsicherheit gilt es beim Namen zu nennen. Und dann sind Veränderungen auch einfacher und möglicher, wenn bei der Hand genommen wird und gemeinsam dieser Herausforderung gegenübersteht. Denn wir können entweder zu der Verantwortung gezwungen werden oder wir werden selbst aktiv und gestalten mit. Und dann drittens, wie können wir der Klimakrise mit Lösungen begegnen, dieser großen Herausforderung, vor der wir stehen. Und da gilt es als Politik, die Dinge beim Namen zu nennen und Lösungen zu bringen und einen Plan zu präsentieren. Und das ist die Aufgabe der kommenden Regierung, einen Plan und wirklich konkrete Schritte benennen zu können. Was das bedeuten kann, das müssen wir die PolitikerInnen fragen. Was ist ihr Plan? Wir haben als Fridays for Future in den vergangenen Wochen sehr intensiv daran gearbeitet, uns zu überlegen, was braucht es denn jetzt in der kommenden Regierung? Wir haben Forderungen ausgearbeitet und sehr 5 konkrete Forderungen und Umsetzungsmaßnahmen, die Politik umsetzen kann. Da geht es darum, wir müssen uns anpassen an die Klimakrise. Das ist das, was wir die letzten Tage ganz konkret gesehen haben, was super notwendig sein wird. Aber gleichzeitig brauchen wir eine Wärmedämmung für alle, insofern, als dass wir dadurch Heizkosten sparen, dass wir aber auch dadurch weniger der Fossilen abhängig sind. Wir brauchen Sanierungen. Wir brauchen aber auch eine Mobilitätswende. Wie können wir auf dem Land gut von A nach B kommen, ohne auf das individuelle Auto angewiesen zu sein? Dafür braucht es Pläne, dafür braucht es Umsetzung und dann verbessert sich auch die Lebensqualität von Menschen. Raus aus den Fossilen, rein in die neue Bahn. Dazu braucht es mehr Pläne und mehr Ausbau von Windenergie, von Erdwärme, damit wir unsere Häuser und unsere Wohnungen klimafreundlich und nicht auf Basis von Fossilen heizen und wärmen können. Aber wir brauchen auch gute Pläne und Maßnahmen, um uns vor der Hitze zu schützen. Das heißt, wir brauchen in den Städten Grünflächen, die uns eine Abkühlung geben. Gerade das haben wir wieder so stark gespürt. Es geht darum, das Leben von Menschen zu verbessern und das Leben von Menschen zu schützen. Das wäre, was eine gute Kanzlerschaft in Zeiten der Klimakrise ausmachen würde. In seinem Plan für Österreich hat der aktuelle Kanzler ganze 1,5 Seiten lascher Formulierungen und keinerlei konkreten Klimaschutz ausgezeichnet. Nehammer hat in den vergangenen Jahren gezeigt, wie man eine Kanzlerschaft in der Klimakrise nicht macht. Wie man die eigene Bevölkerung nicht vor den lebensbedrohlichen Überschwemmungen und der glühenden Hitze schützt. Und das muss eine Lehre für alle sein, die sich jetzt um dieses Amt bewerben. Gerade sieht es in Rhein jedoch ganz anders aus. Kickl, der sich selbst gerne als Volkskanzler tituliert, leugnet die Klimakrise. Haben Sie in den vergangenen Tagen mal die Nachrichten gesehen, Herr Kickl? Er gefährdet unsere demokratischen Grundwerte, doch genau die brauchen wir. Wir brauchen eine stabile Demokratie, um dieser Herausforderung, der wir als Gesellschaft gegenüberstehen, gut meistern zu können. Kogler könnte mutiger sein und konsequenter. Wir brauchen Klimaschutz immer und ausdauernd, nicht nur, wenn es passt. Und jeder Mensch mit Herz und Hirn antwortet auf ein Extremwetter mit Schutzmaßnahmen. Bei Babler muss das Wort irgendwo verloren gegangen sein, das Wort Klimakrise. Meinl Reisinger spricht sehr gerne über Reformen, über die Wirtschaft und jegliche Freiheiten, aber ohne Klimaschutz ist jegliche Freiheit und Wohlstand, die sich die Menschen in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, nichtig. Sie wird einfach die Straße runtergeschwemmt. Die entscheidende Frage ist in den Fluten wohl untergegangen oder war es schon davor? Irgendwo sind wir abgerutscht. Wir müssen diskutieren, wer hat das beste Klimaprogramm. Wer hat das beste Programm, um die Menschen in Österreich vor der Hitze, vor Unwetter, vor Naturkatastrophen, vor Nahrungsmittelknappheit zu schützen? Und wer kann das Problem an der Wurzel anpacken? Wir müssen fragen, haben die Parteien es wirklich verstanden, worum es geht? Denn das Mindeste, was wir erwarten können, ist, dass PolitikerInnen in Zeiten dieser Krise alles in der Macht Stehende tun, um Menschen zu schützen und solche Katastrophen zu verhindern. Was es von der kommenden Regierung braucht, ist die schnelle Umsetzung. Klimafreundliches Leben auf dem Land, in der Mobilitätswende, in der Raumplanung. Es gibt so viele Projekte, so viele Baustellen, an denen es zu arbeiten gilt. Die letzten 5 Jahre waren nicht alles schlecht. Wir hatten große klimapolitische Erfolge. Doch mit der Wahl laufen wir Gefahr, dass diese wieder zurückgebaut werden, dass es nicht weitergeht. Weiter in eine zukunftsfitte Zukunft, in eine klimafitte Zukunft für Österreich. Wie die Einsatzkräfte in den vergangenen Tagen zu Hunderten angepackt haben, um Regionen in Österreich schnellstmöglich wieder sicher zu machen. So muss es auch die Politik tun. Wo ist der Plan und das Anpacken der PolitikerInnen zur Eindämmung solcher Katastrophen? Es muss ein Wettlauf der besten Lösungen her. Und diesen Wettlauf sind wir hier, um den einzufordern. Und dafür werden wir auch wieder in großen Massen auf die Straße gehen. Wir werden am 20. September, eine Woche vor der Wahl, zu Tausenden in ganz Österreich auf die Straße gehen und genau das einfordern, was wir verdient haben, nämlich den Schutz von Menschen und den Schutz des Klimas, um Sicherheit in Österreich zu gewährleisten. Because what do we want? And when do we want it?
Now!
What do we want?
Climate justice!
When do we want it?
trotz allem, das politische Journal.
Ja, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Heute wird sich alles um ein gefordertes Hitzeschutzpaket für armutsbetroffene Menschen drehen. Diskutieren Sie am Podium. Für Sie heute werden sein Anna Paar, Karls Österreich, Erich Wenninger von der Volkshilfe, Hans Moshammer von den Ärzten für die gesunde Umwelt und der Johannes Wallmüller von Global 2000. Ich glaube, du übergebe ich vielleicht an Anna.
Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse an unserer heutigen Pressekonferenz. Auch wenn es heute ein bisschen kühler ist, werden Sie mir recht geben, dass die letzten Tage der Extremhitze schon außerordentlich waren, auch außerordentlich belastend waren. Man schlaft schlecht, man erholt sich schlechter, man ist sicher weniger leistungsfit, man kann sich nicht mehr erholen. Und es ist nur wichtig, an den Anfang zu stellen, dass wir diese Extremwetterereignisse, so fürchten wir, sicher nicht nur heuer erleben werden. Das ist kein singuläres Ereignis, sondern das ist leider etwas klimawandelbedingt, was uns über die nächsten Jahre leider begleiten wird. Ich darf erinnern, dass die gerade in den letzten Tagen in unmittelbarer Nähe bei Hollabrunn ja ein Katastrophenstand bzw. Notstand ausgerufen wurde. Ich darf erinnern, wie vielleicht gerade die letzten Tage waren, noch einmal, heute ist es kühler, aber gerade in den letzten Tagen Notstand in Hollabrunn in unmittelbarer Nähe. Wir wissen, dass zwischen Tirol und Vorarlberg die Verbindung nahezu unterbrochen wurde und ist bis auf Weiteres, bis auf eine kleine Notstraße, die in Geschwindigkeit erzeugt wurde. Wir wissen um viele Menschen jeden Tag mit Blick in den Wetterbericht, hoffen, dass es sie diesmal nicht trifft und wir wissen, dass das ja jetzt wirklich jeden Abend der Fall ist. Das heißt, wir müssen alle etwas tun, im Großen wie im Kleinen, um etwas gegen diesen Klimawandel zu tun. Das ist mir jetzt auch ein wichtiger persönlicher Appell. Das beginnt ganz im Kleinen, jeder in seinem Bereich. Aber das betrifft natürlich auch die Politik und in dem Zusammenhang begrüße ich jetzt auch aus Sicht Karel, dass das gestern dieser Klima- und Energieplan letztlich verabschiedet wurde. Aber zu dem Thema von heute. Wir wollen heute insbesondere jene Menschen in den Mittelpunkt stellen, die besonders von dem Klimawandel und von der Klimaerwärmung in Österreich betroffen sind. Wir wollen heute den Blick auf armutsbetroffene Menschen in Österreich richten. Wir wiederholen das ja immer wieder, das sind Menschen, die am wenigsten selber beigetragen haben zum Klimawandel, die aber auch aus einer eigenen Kraft aufgrund ihrer engen finanziellen Situation auch nicht raus können aus dieser Belastung. Ich bin sehr froh, dass hier meine Nachredner auch dazu Stellung nehmen werden. Es ist ein Faktum, das wissen wir aus persönlichen Begegnungen jeden Tag, aber auch aus Studien, dass finanziell benachteiligte armutsbetroffene Menschen insbesondere unter sowohl extremer Hitze als auch extremer Kälte leiden. Ich darf ein Beispiel eines Klienten, der Caritas Ihnen erzählen, um das vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, nennen wir ihn Hannes, einer unserer Klienten, 58 Jahre aus Oberösterreich. Er wohnt in einer sehr kleinen Mietwohnung, ist arbeitslos geworden, weil sein Werk, in dem er lang gearbeitet hat, geschlossen wurde. Das heißt, er ist seit 15 Jahren arbeitslos, lebt, wie gesagt, in einer kleinen Mietwohnung von der Notstandshilfe, hat eine Behinderung, die ihn auch körperlich beeinträchtigt, weshalb er diese Wohnung nicht verlassen kann. In seiner Wohnung hat es in Tagen wie diesen über 30 Grad Innentemperatur und er kann diese Situation nicht ändern. Er kann weder ausziehen, er kann keine Beschattung machen, er kann keine Klimaanlage einbauen. Um das ein bisschen zu veranschaulichen, warum die Auswirkung und die Betroffenheit dieser Menschen eine so große ist. Und es geht sehr vielen Menschen so wie ihm. Es gibt natürlich in Österreich, und ich weiß, dass nachher auch darüber gesprochen wird, es viele wohnungslose Menschen gibt, auch obdachlose Menschen gibt, die natürlich in besonderer Art und Weise dieser Hitze der letzten Tage ausgesetzt sind, wie auch der Kälte im Winter. Das heißt, wir brauchen hier öffentliche Grünflächen, die sie im Moment nicht vorfinden, Schutzräume und dergleichen und natürlich auch viele Menschen, speziell in dicht besiedelten Gebieten, wo wir leider viel zu wenig Grünflächen haben, schlecht isolierte Wohnungen. Wir wissen, dass armutsbetroffene Menschen primär zur Miete in schlecht isolierten Wohnungen wohnen und damit wirklich keine Möglichkeit haben, sich zu schützen. Was kann man da tun? Was tun wir da als Caritas? Natürlich bieten wir hier erste Linderungen an. Wir bieten Klimaoasen an, auch andere Hilfsorganisationen bieten Begegnungsräume an, damit Menschen einen kühleren Ort finden, einen schattigen Raum finden. Es gibt Streetwork-Teams, die draußen sind, die Menschen auffinden und sie unterstützen in einem besseren Umgang mit Hitze, natürlich Getränke, die verteilt werden, Tageszentren, die angeboten werden, Sonnencremen, die verteilt werden, etc. Das ist Linderung, das ist aber keine Lösung. Das hilft akut, aber das hilft nicht langfristig. Und deshalb sind uns zwei Aspekte sehr wichtig, die wir heute und die darf ich stellvertretend für uns alle betonen möchte. Das eine ist, es muss verstanden werden, dass Klimapolitik und Sozialpolitik Hand in Hand gehen. Es macht keine Klimapolitik Sinn, die nicht auch soziale Aspekte berücksichtigt. Im Wissen, dass sozial benachteiligte Menschen auch aus eigener Kraft ihre Situation nicht ändern können. Deshalb treten wir ganz stark ein für diesen Paradigmenwechsel und fordern und sind überzeugt davon, dass wir einen Aktionsplan brauchen für eine soziale Klimapolitik, die also klimapolitische und sozialpolitische Aspekte gleichzeitig denkt und entsprechende Maßnahmen definiert, priorisiert, finanziert und das als Schulterschluss auch für eine neue Bundesregierung als Maßstab, als Kompass gilt, in die Umsetzung zu bringen. Selbstverständlich neben allen Bemühungen, CO2 zu reduzieren, beziehungsweise auch wegzukommen von den fossilen Energieträgern. Aber das alleine, ohne soziale Maßnahmen anzugehen, wird Menschen noch mehr zurücklassen, als es ohnehin jetzt schon der Fall ist. Und neben diesen grundsätzlichen nationalen Aktionsplan, den wir brauchen, treten wir heute ein für ein Hitzeschutzpaket, speziell für armutsbetroffene Menschen. Meine Kollegen werden das dann später auch nochmal vertiefen. Was heißt jetzt Hitzeschutzpaket? Ich habe über Hannes, unseren Klienten, erzählt, wir brauchen langfristige Fördermöglichkeiten, Finanzierungsmöglichkeiten, um Menschen wie ihm in seiner Wohnung zu helfen, heiße Geräte auszutauschen. Das heißt auch Haushaltsgeräte, die sehr viel Strom verbrauchen, damit tun wir auch was für das Klima grundsätzlich. Wir haben hier als Hilfsorganisationen sehr viele Erfahrungen. Hier gibt es Förderperioden, Fördermittel, aber keine langfristige Finanzierung. Das braucht es, damit wir hier auch diesen Menschen ermöglichen, am Klimawandel sozusagen hier einen Beitrag zu leisten. Wir brauchen zweitens ganz grundsätzlich bessere Hitze- und kältebeständigere Wohnungen, insbesondere Mietwohnungen. Ich habe erwähnt, dass armutsbetroffene Menschen insbesondere zur Miete wohnen. Das heißt, wir brauchen eine Sanierungsoffensive vom bestehenden Wohnraum und natürlich dort, wo Bedarf ist, auch noch den Ausbau von sozialem Wohnraum, der aber besondere hohe Energiestandards natürlich beinhalten muss. Und drittens brauchen wir auch mit Blick auf jene Menschen, die in Wohneinrichtungen leben, die in Pflegeeinrichtungen leben, brauchen auch hier Unterstützung, dass in diesen Wohn- und Pflegeeinrichtungen also gekühlt werden kann, saniert werden kann. Das heißt, wir brauchen einen Hitzeschutzfonds für Trägerorganisationen der freien Wohlfahrt, die in der Regel gemeinnützig sind, die also gerade kostendeckende Tarife haben und solche Investitionen in dieser Art und Weise nicht alleine stemmen und lösen können. Mit diesem Hitzeschutzpaket, für das wir heute da sitzen, werden wir armutsbetroffene Menschen, die das selber nicht schaffen aus eigener Kraft, hier wirklich nachhaltig helfen. Und vergessen wir nicht, und damit möchte ich zum Schluss kommen. Bringen wir uns das nochmal ins Gedächtnis, wie die letzten Tage waren, nochmal, heute ist es kühler, denken wir an die vielen Menschen in Österreich, die derzeit von Unwetterereignissen geplagt sind. Bringen wir uns in Erinnerung, dass wir die Generation sind, die das jetzt wirklich merken, dass der Klimawandel da ist Und bringen wir uns bitte in Erinnerung, dass wir die Generation sind, die das für Folgegenerationen noch verändern kann. Danke.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, danke für Ihr Kommen. Danke, dass Sie sich dem Thema widmen, das wir heute aussprechen über die Klimakrise, den Klimawandel wird nicht nur publiziert, getagt in Konferenzen besprochen, sondern die Klimakrise ist einfach angekommen, wie wir gerade gehört haben. Die Gletscherschmelze ist ein Indiz dafür, die Hitzeperiode, die Unwetter, die wir gerade in den letzten Wochen oftmals punktuell in Österreich erlebt haben, Überschwemmungen, etc. Der Sommer 23 war letztlich in der Nordhemisphäre der heißeste Sommer ever und 47.000 Menschen sind in Europa im letzten Jahr an Hitze gestorben und in Österreich steigt die Zahl ebenso, liegt bei 486 Menschen im vergangenen Jahr. Die gesundheitlichen Folgen sind evident, auch die sozialen, die psychischen. Also es ist eine Frage der Ökologie und des Sozialen und wir müssen das gemeinsam denken. Es ist entscheidend und es ist schon oftmals verwunderlich, dass zu wenig, dass so gesehen wird, dass Soziales und Ökologisches zusammengedacht werden muss und gemeinsame Maßnahmen zu setzen sind. Ich möchte mich speziell jetzt auf die Familien und auf die armutsbetroffenen Kinder und Jugendliche konzentrieren. 376.000 Kinder und Jugendliche in Österreich sind von Armut betroffen, also mehr als jedes fünfte Kind. Und das Aufwachsen in Armut führt zu multiplen negativen Effekten, das wissen wir. In allen Lebensbereichen sind Kinder betroffen und auch von der Hitze. Wir denken natürlich nicht zu Unrecht, wenn wir an die Hitze, den Klimawandel denken, an vulnerable Gruppen, die ältere Menschen sind, pflegebedürftige Menschen sind natürlich, die wir da vor Augen haben. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass Kinder letztlich auch zu diesen vulnerablen Gruppen zählen. Sie sind offensichtlich schwer belastet durch die Hitze und werden aber oftmals nicht als solche vulnerable Gruppen gesehen. Die Indizien dafür sind, dass die Sorge um kein Kleinkind, dass sie deutlich weniger sozusagen von der Hitze schützen können und diese auch ableiten. Sie schwitzen auch weniger. Ein zweiter Punkt ist natürlich, dass Kinder in Bewegung sind und dass die Bewegung in der Hitze hochgradig belastet und dass sie damit auch oftmals weniger Möglichkeiten haben, sich zu schützen und sie haben eine durchaus höhere Tendenz zur Dehydration. Und die Kinder sind natürlich gerne im Freien und dort natürlich wollen sie sich körperlich betätigen und diese körperliche Betätigung ist in Hitze natürlich deutlich belastender als in Innenräumen. Und auch die Jugendlichen ist das Thema Hitze evident, gesundheitlich, aber auch im Kontext der sozialen Teilhabe. Das ist schon entscheidend, wo sind die kühlen Räume für Kinder, wo sie vielleicht und Jugendliche, wo sie Sport verrichten können, wo sind die Plätze, Spielplätze, die oftmals in der prallen Sonne sind, wo ist der Zugang zum Trinkwasser. Und wenn wir einen Blick auf diese Familien definitiv richten, und wir haben ja vieles beforscht und auch Befragungen eben besonders bei armutsbetroffenen Kindern, Familien und Jugendlichen durchgeführt, auch in Verbindung mit Gesundheit Österreich. Und vielleicht sind die Zahlen auch nochmal erhellend, dass ein Fünftel zum Beispiel der Menschen die Fenster nicht öffnen können, ob der Lernentwicklung wegen. Die Anschaffung von Außenrohr zum Beispiel können sich 30% natürlich nicht leisten, die armutsbetroffen sind. Also Klimageräte natürlich zu 49% sind von armutsbetroffen einfach nicht leistbar, nicht stemmbar. Und fast die Hälfte der Familien gab an, dass die Aktivitäten, also den Besuch zum Beispiel in einem Schwimmbad, ob sie das gerne machen würde oder zu einem See, einfach nicht leisten können. Das ist schon ein massiver Ausschluss, dass gerade die, die es bräuchten, weil es zu Hause zu heiß ist, nicht die öffentliche Infrastruktur sich leisten können, um sich auch dementsprechend zu kühlen. Und 80% der Befragten gaben an, dass sie die Auswirkungen der Klimakrise spüren und eigentlich noch stärker die von der Hitze belastet sind. Es ist auch interessant, dass man oftmals ja meint, dass die eher vielleicht einkommensstärkeren Menschen mit einem hohen vielleicht Interesse an Klima und Gestaltung, so das sind die, die den Straßenverkehr gerne minimieren wollen oder auch die Parks ausbauen, und das sind aber eigentlich die Menschen mit wenig Geld, weil die einfach sich wünschen, dass unmittelbar in ihrer Nähe schattige Plätze sind, und die Gruppe eigentlich der Geringverdienenden wünscht es noch mehr als die anderen. Und die meisten Befragten natürlich bräuchten bessere, klimafittere Wohnungen. Sie leben meistens in schlecht isolierten Räumlichkeiten, und das ist auch etwas, was dann noch einmal die Belastung steigert. Und welche Forderungen in dem Zusammenhang erheben wir, also das Klimaschutzpaket, in Summe, und Einzelmaßnahmen sind zum Teil schon präsentiert worden, aber wesentlich ist sicherlich ein geförderter Ausbau der sozialen Infrastruktur, das schon benannt wird, die Zugänge für Menschen, die armutsbetroffen sind oder geringverdienend sind, zu erhöhen. Das ist entscheidend, natürlich klimafitter, sozialer Wohnbau. Das ist etwas, was auszubauen ist und nicht zu minimieren ist. Die Innenhöfe besser wieder zu gestalten im städtischen, urbanen Bereich, dass sie nutzbar sind und begrünt sind und nicht Betonflächen. Und schon eine Verpflichtung auch an die Vermieter zu investieren, damit Heizungsaustausch, thermische Sanierung etc. passieren kann. Also das wären unsere Forderungen und auch eine regionale, soziale, klimafitte Politik in den Stadtteilen ist im urbanen Raum wichtig, und auch Community Center, eben nochmal zurückzukommen auf die Kinder und Jugendlichen, wo man sie betätigen kann und trotzdem nicht der Hitze so ausgesetzt sind. Also wir fordern gegenwärtig, aber auch schon für die nächste Regierung, dass man sich darauf konzentriert, dass man das Leben erleichtert und dass wir die Armutsbetroffenen dabei zu schützen haben in einer gemeinsamen gesellschaftlichen Verantwortung. Ich glaube, ist diese große Errungenschaft der Aufklärung und der Geschichte der Aufklärung, dass man da die Menschen nicht alleine lässt, und dass in Summe soziale und Klimapolitik im Prinzip aus einer Hand kommen muss. Danke.
Vielen Dank. Ja, ja, auch von meiner Seite vielen Dank für Ihr Kommen und grüß Gott. Als Arzt bin ich hauptsächlich dazu bestätigen, was die Kollegen eh schon gesagt haben. Hitze ist eine große Belastung für die Physiologie von jedem von uns. Jeder von Ihnen hat irgendwann in der letzten Zeit eine fieberhafte Infektionserkrankung selber erlebt. Also mir ist das vor 14 Tagen passiert. Da erzeugt das Immunsystem, um die Krankheitserreger abzuwehren, eine höhere Temperatur. Also es verstellt die Thermostat im Gehirn. Die Temperatur steigt um 1 Grad Celsius, das ist nicht gut für die Krankheitserreger, aber ich habe wieder festgestellt, es ist auch wirklich nicht gut für mein Gehirn. Ich habe versucht, in der Nacht zu schlafen, was ich sonst nicht habe. Ich habe Angst und Albträume gehabt und habe nicht schlafen können. Ich habe versucht, am Tag doch zu funktionieren, irgendwas zu tun, Wohnungen zu kühlen, sauber zu machen, was sowas von benebelt. Das ist nur 1 Grad Temperaturunterschied. Üblicherweise ist unser Thermostat ja gut eingestellt und stellt sicher, dass unser Gehirn optimal funktioniert. Aber wenn es draußen wärmer ist, unser Körper produziert ja ständig Wärme, muss das effizient abgeführt werden. Durch verstärkte Hautdurchblutung, durch Schwitzen und dergleichen. Das ist eine enorme Belastung für den Kreislauf, und das betrifft natürlich vor allem chronisch kranke Leute. Leute mit Kreislauferkrankungen, mit Atemwegserkrankungen, Stoffwechselerkrankungen wie Zuckerkrankheit, die schon von der Krankheit her den Wasser- und Elektrolythaushalt beeinträchtigen. Und natürlich neurologische Erkrankungen wie Demenz und dergleichen erhöhen natürlich die Vulnerabilität gegenüber Hitze oder auch andere, auch Kälte, also extreme Temperaturen. Und dann ganz wichtig natürlich die soziale Komponente, auch das Alter wurde schon angesprochen, auch hier in unseren eigenen Daten natürlich die ältere Bevölkerung und aber auch die Kinder, gerade die kleinen Knaben, die offenbar auch in der Hitze mehr Bewegungsdrang haben und hier dann gefährdet sind. Selbst bei einem Todesfall sagen, sieht man signifikante Effekte. Und eine Studie gerade jetzt, also gestern das Abstract geschrieben und die Grafiken formatiert, ich hoffe, dass wir es die Woche noch einreichen, wo wir österreichweit die Bezirke verglichen haben, ab einer gewissen Schwellentemperatur, das ist auch von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich, steigt die Zahl der Todesfälle signifikant an. Und die Steilheit des Anstieges ist auch unterschiedlich zwischen den Bezirken. Und was hier dann als Determinante für diese Steilheit herauskam, war einerseits städtischer, urbaner Bereich, also dichte Wohnbebauung und auch zum Beispiel Wohnungslosigkeit, Prozent Wohnungslose pro Stadt. Das sind nicht viele. Trotzdem hat dieser Prozentsatz einen signifikanten Einfluss auf die Steilheit des Anstieges. Das hat mich selber sehr überrascht. Ich weiß, dass es auch armutsbetroffene Personen in Österreich gibt, aber insgesamt habe ich gedacht, ist Österreich ja doch ein reicher Wohlfahrtsstaat, der im globalen Vergleich doch mit diesen Problemen umgehen können sollte. Aber sowohl in Österreich als auch auf der globalen Ebene sehen wir eben genau die Bevölkerungsgruppen, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, weil Konsum natürlich ein wichtiger Klimatreiber ist, dass die am meisten darunter leiden. Das ist nicht nur eine Frage der medizinischen und sozialen Verantwortung, sondern es ist eine Frage der Gerechtigkeit, der Umweltgerechtigkeit, dass man soziale Aspekte auch in die Klimaanpassungsmaßnahmen mitdenkt. Danke. Ich glaube, ich kann gerne nachher dann noch darüber weiter berichten, wenn Sie Fragen haben, aber ich glaube, jetzt gebe ich zurück an den Johannes. Hoffentlich zu lang gesprochen.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir sprechen heute über ein ernstes Thema, weil wir einfach auch seit einigen Jahren erleben, dass insbesondere die Sommer auch bei uns immer heißer werden. Und man glaubt es vielleicht kaum, aber Anfang des 20. Jahrhunderts gab es in Österreich durchschnittlich 2 Tage im Jahr, wo es heißer als 30 Grad war. Das sind jetzt Werte, die man länger nicht mehr hat. Wir reden davon, dass wir durchschnittlich auf 30 Hitzetage im Jahr zusteuern. Und Durchschnitte spiegeln nicht das gesamte Spektrum wider, weil es gibt immer wieder auch Rekordwerte. Und da sieht man eben auch, wenn man sich die Klimaperiode 1960 bis 1990 ansieht, dann waren 20 Hitzetage im Jahr einfach schon ein Rekordwert. Das ist heute der Durchschnitt. Und wir reden davon, dass wir Rekordwerte mittlerweile von 40 Hitzetagen im Jahr haben und sich das auch noch steigern wird, auf 60 bis 80 Hitzetage, wenn eben die Klimakrise sich weiterentwickelt. Das heißt, wir haben hier ein Riesenproblem, das auf die gesamte Bevölkerung zukommt, aber das einige eben besonders stark trifft, die sich weniger als andere noch schützen können. Wir reden davon, dass für viele Menschen einfach die eigene Wohnung zu einem sehr unwirtlichen Ort wird, wenn Hitzewellen auftreten und das auch ein wirklich gesundheitsschädlicher Ort mittlerweile geworden ist zum Teil. Und da sieht man einfach auch, dass Hitzewellen zu sehr, sehr vielen Todesfällen führen. Das sehen wir auch in den internationalen Studien. Und anders als bei anderen Extremereignissen gibt es dann aber keine dramatischen Bilder im Fernsehen zum Beispiel oder in den Medien, die das veranschaulichen. Man könnte sagen, Hitzewellen oder Hitze tötet leise, stumm. Trotzdem sind es sehr, sehr viele Personen, die betroffen sind. Eine aktuelle Studie hat eben untersucht, dass der Sommer letztes Jahr, der eben auch wieder ein sehr heißer Sommer war, europaweit 47.996 Menschen das Leben gekostet hat. Für Österreich wäre dieser Wert 486 Personen, die da in dieser Studie auch genannt werden und praktisch ihr Leben verloren haben durch die zu große Hitze. Wir sehen auch, dass Europa der Kontinent ist, der sich am stärksten erhitzt. Das heißt, gerade für Europa ist das ein großes Thema, sich vor diesen Folgen auch zu schützen. Und wir sehen eben damit auch, dass die Klimakrise längst auch in Österreich angekommen ist, die Menschen auch betrifft. Und heute sind wir eben hier, um auch ein Hitzeschutzpaket zu fordern, denn jetzt ist die Zeit zu handeln, damit wir nicht in einigen Jahren noch größere Auswirkungen erleben und noch schlimmere Effekte sehen. Ein zentraler Punkt für uns ist da auch der Gebäudebestand. Wenn Menschen in Gebäuden leben, die schlecht isoliert sind, die sich im Sommer stark überhitzen, dann ist es eben kaum möglich, sie vor den Folgen auch wirklich gut zu schützen. Das heißt, dass ein sehr wichtiges Element eines Hitzeschutzpakets bis eben die Sanierung des Gebäudebestands. Das Potenzial ist riesengroß. Wir sehen, dass 1,9 Millionen Wohnungen oder etwa 40% des Gebäudebestands in einem schlechten thermischen Zustand sind. Und wenn wir wollen, dass wir die alle bis 2040 in einen guten Zustand bringen, dann brauchen wir eine Sanierungsrate von etwa 3%. Und das bedeutet, dass wir in etwa die Veranstrengung, die wir jetzt schon machen, verdoppeln müssen. Das bedeutet, für diese Erreichung dieses Ziels braucht es natürlich auch neue Programme, neue Maßnahmen. Ein Teil davon wäre zum Beispiel, dass es auch notwendig ist, auch wirklich Mindeststandards auch für den Gebäudebestand zu definieren und sicherzustellen, dass dieser Mindeststandard in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auch erreicht wird. Das gilt besonders für Gebäude, die einfach Mehrfamiliengebäude sind, die vermietet werden, weil dort eben auch die Personen, die armutsbetroffen sind, die sich selber weniger schützen können, am häufigsten leben. Weiters braucht es natürlich auch die Weiterentwicklung und Neuerstellung von Förderprogrammen, eben speziell auch auf diese Zielgruppe von Mehrfamilienhäusern, wo eben armutsbetroffene Personen verstärkt leben. Damit kann man erreichen, dass sich einerseits die Gebäude im Sommer nicht überhitzen, aber auch im Winter Heizkosten gespart werden und wir lösen damit auch zum Teil das Problem der Energiearmut, das ja im Winter dann auftritt. Neben diesen größeren Investitionen braucht es auch gezielte Förderungen und Maßnahmen auch für kleinere Reparaturen oder Investitionen. Zum Beispiel, wenn es ein Gebäude gibt, wo die Fenster veraltet sind, wo es im Winter zugig ist, dann sind das im Sommer eigentlich große Heizkörper, die an der Wand hängen, weil dort die Wärme praktisch fast ungefiltert reinkommt. Schon kleinere Investitionen können da helfen, zum Beispiel eine Reparatur des Fensters oder ein Austausch des Fensters oder, wie es auch genannt wurde, die Installation von Außenjalousien. Wenn man Außenjalousien installieren kann, dann führt das etwa 75-90% des Wärmeeintrags ab. Wenn man das nicht kann und Innenjalousien zum Beispiel montieren muss, kann man nur 15-20% der Wärmeeinfuhr stoppen. Das bedeutet, wir sehen da einfach auch die Notwendigkeit, dass es Förderungen gibt, speziell auch für armutsbetroffene Gruppen, weil sich diese auch kleinen Investitionen oft nicht leisten können. Und auch müssen sogenannte Barrieren dann auch abgebaut werden. Das betrifft sicher zum Teil auch den Denkmalschutz. Das betrifft aber auch die Frage, wenn ich die Zustimmung von Eigentümern brauche, auch für diese kleineren Investitionen, und der diese Zustimmung nicht erteilt, dann bin ich dieser Hitze trotzdem ausgesetzt. Das heißt, wir sollten uns da auch weiterentwickeln, auch rechtlich, um sicherzustellen, dass Menschen auch das Recht bekommen, sich vor Hitze zu schützen und eben solche Investitionen getätigt werden. Gleichzeitig sehen wir auch, dass es nicht nur um die Wohnungen selber geht, sondern natürlich auch um das Umfeld. Wir brauchen Investitionen in Begrünung, Entsiegelung. Jeder Baum, der in der Umgebung steht und der schon größer gewachsen ist, kann 5 bis 7 Grad die Temperatur runterkühlen in dem Einflussbereich, im Schattenbereich. Das bedeutet, Bäume, die jetzt nicht gesetzt werden, die können natürlich in 10, 20 Jahren keine Größe erreichen, die dann auch wirksam wird. Das bedeutet, die Politik muss jetzt handeln, vor allem im städtischen Bereich, begrünen, Bäume pflanzen, wo dies auch eben möglich ist. Und wir sehen hier eine flächendeckende Aufgabe. Wir wollen, dass eben alle Menschen auch in den Genuss dieser Klimaschutzmaßnahmen kommen und nicht nur diejenigen, die es sich vielleicht leisten können, auch in den Stadtrand zu ziehen oder in grüneren Bezirken zu wohnen, zum Beispiel wenn es um Wien geht oder in anderen Städten auch, vielleicht in den Gebieten, wo jetzt schon Grünraum ist, sondern das ist eine flächendeckende Aufgabe, die jetzt auch angegangen werden muss. Also man sieht einfach, dass teilweise auch einfache Maßnahmen helfen, teilweise größere Investitionen notwendig sind. Wichtig ist aber, dass die Politik das Problem jetzt erkennt, dass eben ein Hitzeschutzpaket auch entworfen wird und dieses dann auch langfristig hilft, damit wir die Folgen der Klimakrise dann abmildern können, auch besonders für schützenswerte Gruppen wie armutsbetroffene Menschen. Wichtig ist uns aber auch, dass die Politik handelt und generell die Treibhausgasemissionen reduziert. Denn es macht einen Unterschied, ob wir auf eine Klimakrise zusteuern, die praktisch ungebremst weiterläuft oder ob wir die 1,5-Grad-Grenze oder die 2-Grad-Grenze noch einhalten können. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass wir im Zuge dessen auch fordern, ein soziales Programm für Klimapolitik, also eine soziale Klimapolitik, die alle Menschen mitnimmt, und dass wir am 20. September dafür auch auf die Straße gehen werden. Es wird einen Klimastreik geben, wenige Tage auch vor der Nationalratswahl. Also alle, denen das ein Anliegen ist, dass wir unsere Klimaziele erreichen, dass wir Klimaschutz auch voranbringen, die können da gerne mit uns dann natürlich dementsprechend dieses Zeichen setzen. Insofern sage ich mal danke für die Aufmerksamkeit. Es wäre jetzt noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Um, haben Sie ungefähr eine Vorstellung, was so ein Hitzeschutzpaket kosten würde, wenn man es umsetzt?
Eine genaue Kostenkalkulation haben wir nicht. Wir können da noch vielleicht in die Runde fragen, ob es zu einzelnen Maßnahmen etwas gibt. Aber man kann schon sagen, Gebäudesanierung zum Beispiel würde schon natürlich auch dementsprechend hohe Investitionssummen erfordern. Derzeit gibt es auch Förderungen, aber die müssten stärker ausgebaut werden. Wir reden da schon über Beträge, die eher Milliardenbeträge sind in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, die aber auch sehr viel bringen. Man spart Energie, man kann sich vor Hitze schützen, man bekommt höheren Wohnkomfort. Und bei einigen Bereichen, wie zum Beispiel Förderungen für kleinere Investitionen, Reparaturen, da reden wir schon eigentlich von nicht sehr großen Beträgen, die aber einer betroffenen Gruppe vielleicht doch sehr nutzbringend sein können. Vielleicht muss man dazu
was sagen. Ja, schwierig zu beziffern, tatsächlich. Kann da anschließen, also es gibt aktuell auch unter der letzten Bundesregierung wurde das forciert, Förderprogramme über das Klimaministerium, Klima- und Energiefonds beispielsweise, die auch ermöglichen, in die Wohnungen zu gehen und eben kleine Sanierungen bzw. Geräteaustausch zu machen. Das Ende, das besorgt uns, weil da gibt es noch sehr viele Wohnungen, wo wir weiter unterstützen wollen. Da braucht es nicht viel Geld pro Wohnung. Ja? Es ist natürlich in jeder Wohnung ein bisschen unterschiedlich, aber der Austausch eines Energiegerätes kostet zwischen 200 und 400 Euro, je nachdem, was das ist. Die Sanierung selber, das sind natürlich unterschiedliche Kosten. Das heißt, das ist schwierig zu beziffern, deshalb brauchen wir einen Plan. Deshalb hatte ich erwähnt, wir brauchen einen wirklichen Aktionsplan, der dann auch mit entsprechenden Euros hinterlegt ist. Es ist kein Maßnahmenplan etwas wert, wenn nicht der budgetäre Möglichkeit auch gleichzeitig mitbeschlossen wird, an dem dann eben auch gemeinsam gearbeitet wird. Und ich glaube, unser Appell ist, es passiert ja viel, auch jetzt schon gibt es budgetäre Mittel, beispielsweise Maßnahmen gegen den Klimawandel, aber unser Appell ist, das breiter zu denken, das auch sozial zu denken. Das heißt, wir reden nicht immer von zusätzlichem Geld, wir reden davon, dass die Maßnahmen akkordiert umgesetzt werden und gemeinsam gedacht werden, eben sozial plus Klima.
Ich hätte noch eine Frage an Herrn Wallmüller. Der gestern beschlossene, endlich durchgegangene Klimaplan der Regierung, der dann gleich wieder torpediert wurde in den Einzelteilen, macht Sie ja jetzt positiv gestimmt, dass sich was tut in Österreich, oder geht es weiter wie bisher?
Ja, prinzipiell ist es sicher positiv, dass ein nationaler Energie- und Klimaplan jetzt da ist, der auch von der gesamten Bundesregierung getragen wird. Das hatten wir bis jetzt nicht. Also das heißt, wir haben jetzt einen Plan, der auch rechnerisch zeigt, wie wir zu den EU-Klimazielen kommen. Was uns einerseits da schon noch fehlt, ist auch in der konkreten Umsetzung, wird zum Beispiel bei den Maßnahmen ein Klimaschutzgesetz nicht genannt. Das halten wir aber sehr zentral für die Umsetzung von so einem Plan, weil in Österreich auch die Kompetenzen sehr zersplittert sind und Länder haben unterschiedliche Kompetenzen. Verschiedene Ministerien sind gefordert. Ein Klimaschutzgesetz könnte hier auch die rechtliche Grundlage setzen, damit alle diese Maßnahmen, die auch enthalten sind, auch koordiniert und auch rechtlich verbindlich umgesetzt werden. Die Gefahr ist natürlich, dass eine künftige Regierung sich nicht an diesen Plan hält und dass er eben in der Schublade verstaubt. Und deshalb ist es eben sehr wichtig, dass auch diese rechtlichen Grundlagen geschaffen werden, auch in einem Klimaschutzgesetz, damit das eben auch wirklich umgesetzt wird. Aber prinzipiell ist es schon auch ein politisches Bekenntnis, dass die Klimaziele erreicht werden sollen, auch durch Maßnahmen im Inland. Es ist auch mit budgetären Mitteln und Finanzplänen hinterlegt. Das heißt, es ist auch ein Bekenntnis durchaus zu Milliardeninvestitionen in die Bahn, in erneuerbare Energien, auch in die thermische Sanierung, das zumindest mal da ist. Und wir sehen aber schon, dass einige dieser budgetären Mittel, zum Beispiel in den aktuellen Budgetplänen, nur mit begrenzter Laufzeit derzeit abgesichert sind. Zum Beispiel das Klimaticket ist nur bis 2027 auch finanziell abgesichert. Viele Maßnahmen, die im Plan enthalten sind, müssen da deshalb auch noch budgetiert werden und finanziell für die Jahre auch bis 2030 abgesichert werden. Und was auch noch fehlt ist, das Ziel ist ja eigentlich, Klimaneutralität 2040 zu erreichen. Dafür haben wir jetzt natürlich noch keinen Plan und auch noch keine rechtliche Grundlage geschaffen, weil das Klimaschutzgesetz eben auch fehlt. Also dieser Ausblick dann auch über die nächsten Jahre hinaus, der sollte auch dringend noch geschaffen werden und auch mit konkreten Maßnahmen und eben auch finanziellen Plänen hinterlegt werden.
Darf ich da gleich anschließen, wäre das auch so eine Forderung, dass man sagt, das Hitzeschutzpaket, das Sie da fordern, sollte Teil eines neuen Klimaschutzgesetzes sein, da implementiert werden, das ja noch offen ist. Und dann noch eine Frage, weil Sie den Gebäudebestand da auch jetzt mehrfach angesprochen haben. Von welchen Häusern reden wir da ungefähr? Altbau in Wien, damit man ein bisschen Vorstellung hat, wie so ein Haus ausschaut, das da besonders viel klimafitten Nachholbedarf hat.
Also aus unserer Sicht geht das Hitzeschutzpaket schon über den Plan hinaus, der gestern präsentiert worden ist, weil er einfach ganz gezielt auf eine bestimmte auch Gruppe, die vulnerabel ist, auch sozusagen von der Klimakrise betroffen ist, die auch anspricht. Wir reden davon einerseits über Maßnahmen, die Treibhausgase reduzieren, das wäre eine thermische Sanierung, aber wir reden beim Hitzeschutzpaket auch gezielt über Maßnahmen, die einfach auch durchaus Klimawandelanpassung sind, wie zum Beispiel die Begrünung von Städten. Auch das kann Treibhausgase sparen, wenn sich Menschen mehr zu Fuß bewegen und weniger mit dem Fahrzeug fahren oder mit dem motorisierten Fahrzeug. Aber prinzipiell geht das Paket schon darüber hinaus. Auch im Nationalen Energie- und Klimaplan ist aus unserer Sicht schon die Seite, das auch sozial zu denken, noch ausbaufähig. Es ist sicher in erster Linie mal darum gegangen zu zeigen, wie können wir überhaupt die EU-Klimaziele erreichen, aber die Ausgestaltung, das auch sozial zu machen, da auch alle Gruppen irgendwie zu adressieren und alle Herausforderungen auch hier anzusprechen, das ist noch nicht ausreichend Teil des Plans und deshalb braucht es auch zusätzliche Maßnahmen. Gebäude, wie man kann man sich das vorstellen, es gibt da sicher im Altbau zum Beispiel noch Themen in Wien, klarerweise, aber es sind aber auch viele Gebäude, zum Beispiel 60er, 70er Jahre, wo einfach Dämmung noch überhaupt kein Thema war. Das heißt, es sind Gebäude, die jetzt veraltet sind, die schlecht gedämmt sind, wo die Fenster alt sind, oft wo dann Menschen zur Miete leben, die sich dann auch keine höhere Miete leisten können. Der Eigentümer hat dann kein Interesse, jetzt zu investieren. Und da muss man jetzt dann dementsprechend auch eingreifen. Das tun auch Länder schon. Und eine Möglichkeit ist eben wirklich Mindeststandards zu definieren, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber finanzielle Unterstützung zu gewähren. Und da gibt es auch eine EU-Richtlinie, die EU-Gebäuderichtlinie, die jetzt Österreich auch vorschreibt in den nächsten 2 Jahren, genau auch für armutsbetroffene Menschen im Bereich der Sanierung sich ein Programm zu überlegen. Und jetzt ist die eine Möglichkeit, man kann das sehr ambitioniert angehen und sich überlegen, wie kann man da wirklich was schaffen. Die andere Möglichkeit ist, die oft gewählt wird, leider die, dass man das nur sehr halbherzig verfolgt. Und deswegen sitzen wir auch hier, um zu sagen, da gibt es Möglichkeiten, wir haben jetzt auch Chancen, wirkliche Probleme der Menschen zu lösen. Und da muss die Politik jetzt dementsprechend auch drauf schauen und aktiv werden.
Danke vielmals. Ich wollte zu 2 Punkten was sagen. Ich bin natürlich kein Ökonom und kann nicht beziffern, was eine Wohnsanierung kostet, aber ich kenne genügend Studien, die die Kosten einer bestimmten Wohnhaussanierung berechnet haben und den finanziellen Nutzen. Allein schon, wenn jemand in der Nacht erholsam schlafen kann, weil es nicht über 30 Grad oder über 20 Grad warm ist, über 25 Grad, eine angenehme Schlaftemperatur, ist die Leistungsfähigkeit der Person am nächsten Tag höher. Also wenn man da den volkswirtschaftlichen Gewinn rechnet oder auch die Verhinderung von Krankheiten oder Tod, wenn man das einberechnet, ist der Return on Investment, da sind diverse Studien, in der Regel mehr als doppelte Rückfluss an volkswirtschaftlichen Vermögen, von was man investiert hat. Ich wollte auch zum Klimaschutzplan sagen, die politische Kack hat mich eher entsetzt. Ich weiß, es hat schon angefangen, der Streit, wer darf den ersten Entwurf in Russland abgeben aus Österreich, hat sich wirklich blamiert. Aber der Prozess, wie es zu diesem Klimaschutzplan gekommen ist, der war eigentlich vorbildlich. Der Wahlentwurf, der ist diskutiert worden, es sind Rückmeldungen gekommen, die Rückmeldungen sind dann über die wissenschaftliche Community evaluiert worden, weil das sehen wir dann auch im Team Gesundheit dabei. Das war wirklich ein Monat wissenschaftliche Arbeiten, Workshops, wo dann die Vorschläge gerankt beurteilt worden sind, mit Daten hinterlegt wurden. Und dann wieder zurück und ans Ministerium und ans Parlament und dergleichen. Also dieser Prozess war super. Was jetzt die Politik damit macht, ja, nach dem, was Sie in der letzten Zeit gesehen haben, habe ich da auch meine berechtigten Zweifel. Ich kann nur hoffen, dass die zukünftige Regierung das dann ihre eigenen Beschlüsse auch ernster nimmt.
Ich würde ganz gerne wissen, gibt es irgendwelche Maßnahmen auch in Ihrem Klimaschutzpaket zum Thema psychologischer Gesundheit in Zeiten des Klimawandels? Weil das ist ja für viele sicher ein Thema. Erstens die Klimaangst und zweitens zusätzlich zu den zusätzlich eh schon existierenden Existenzängsten, dass dann noch das dazu kommt.
Sie sprechen die Klimaangst an, das ist nur das Fachleuten der Streit, ob das etwas Pathologisches ist. Wenn ich mich vor etwas fürchte, was real ist, ist es ja keine Krankheit, sondern eine adäquate Reaktion. Aber klar, es werden die Ängste dann auch überhand nehmen. Aber bis zu einer gewissen Art, bitte, ist eine Sorge, glaube ich, berechtigt und kein Krankheitssymptom. Dass mental, psychisch oder auch wirklich kranke Leute, neurologisch kranke Leute, besonders betroffen sind, habe ich schon angesprochen, dass es hier noch viel zu wenig Hilfen gibt. Dann das Katastrophen, das jetzt Hitzewelle ist, aber auch vor allem Überschwemmungen, Vermurrungen, solche also Extremwetterereignisse, die nicht nur die Existenz beeinträchtigen, sondern dann auch zu posttraumatischen Stresssymptomen führen, dass hier viel mehr Hilfe notwendig ist, ist keine Frage. In Österreich haben wir noch nicht einmal richtige Daten. Ich meine, wir haben Zahlen, wie viele Leute bei einer Lawine oder Mure oder Überschwemmung oder Wind, Sturmereignis akut zu Tode kommen. Aber für langfristige Effekte fehlt bei uns ganz einfach die Daten. Da gibt es in anderen Ländern, im Vereinigten Königreich, aus Amerika nach irgendwelchen Hurricanes oder auch nach wiederholten Überschwemmungen in Australien, gibt es gute Studien, wo Communities dann über Jahre nachverfolgt werden. Und die psychischen Auswirkungen sieht man nicht in der Akutsituation, wenn der Landeshauptmann in Stiefeln durchsteht und die Kameras bei den Leuten sehen, sondern das entwickelt sich, wenn die Leute da mit ihrem Versicherungsstreit alleingelassen werden und die Nachbarn es aufgegeben haben, nach der zweiten Überschwemmung weggezogen sind und die alten Gemeinschaften, die Hilfsgemeinschaften zerbrechen. Diese Langzeitbeobachtungen, diese Daten haben wir in Österreich noch gar nicht und daher fällt es mir auch schwer, hier konkrete Maßnahmen vorzuschlagen.
Trotz allem, das politische Journal.